Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Ein historischer Wendepunkt mit Auswirkungen bis in die Gegenwart. Was damals geschah, prägt unser Verständnis von Krieg und Frieden bis heute. Dieses Jubiläum ist auch ein Anlass, über grundlegende Fragen nachzudenken. Wie enden Kriege? Und wie lässt sich ein Kriegsende überhaupt definieren? Wie verlief das Ende des Zweiten Weltkriegs konkret in Österreich? Und welche Spuren hat es in der Gesellschaft hinterlassen? In Zeiten neuer Konflikte gewinnt diese Auseinandersetzung an Aktualität. Theresa Steininger spricht im Podcast-Studio der Presse mit ihren Gästen über Erinnerung, Verantwortung und die Lehren aus der Geschichte.
1945, 2025. 80 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkriegs nun her. Das lässt, auch in Anbetracht der aktuellen Situation, darüber nachdenken, was bedeutet Kriegsende und warum ist es heute so virulent, sich an jenes von 1945 zu erinnern. Dazu begrüße ich im Studio Barbara Stelzel-Marx, Historikerin, Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung und Professorin an der Uni Graz, Georg Hoffmann, Direktor am Heeresgeschichtlichen Museum in Wien und Richard Germann, Zeithistoriker und Forscher am Heeresgeschichtlichen Museum. Herr Direktor, was zeichnet denn ein Kriegsende aus oder wie definiert man überhaupt Kriegsende?
In der Vorstellung dessen, was ein Kriegsende ist, haben wir sehr oft das Bild eines Moments. Der 8. Mai, ein Tag, der gewissermaßen nicht nur symbolisch, auch in der Wahrnehmung und in der Diskussion, als ein Tag des Übergangs vom Krieg in den Frieden wahrgenommen wird. Mhm. Betrachten wir das etwas näher, dann sehen wir, es ist kein Moment. Es ist eine Phase, es ist ein Übergang. Denn Kriegsende ist etwas, was Menschen vielleicht ganz unterschiedlich wahrgenommen haben. Ich gebe ein Beispiel. Die Kämpfe in Wien zum Beispiel und die Befreiung von Wien hat am 13. April geendet. Am 27. April 1945 wurde die Zweite Republik in Wien ausgerufen. Das ist allerdings ein Zeitpunkt, wo im Konzentrationslager Mauthausen noch immer gemordet wurde. Das heißt, Kriegsende ist etwas, was man nicht unbedingt an einem Tag festmachen kann, einen Moment, sondern das ist eine Phase des Übergangs. Das zu verstehen ist sehr wichtig. Gehen wir in die Gegenwart, weil es wirft ja auch eine Frage auf, nämlich wie enden Kriege? Und diese Phase zu verstehen, hilft uns natürlich auch. Betrachten wir jetzt genau die Diskussion des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine, dann haben wir diese Diskussion und das Verstehen rückt uns natürlich genau etwas näher hin zur Beantwortung einer derartigen Frage.
Frau Stelzel-Marx, wie sehen Sie das?
Ich sehe das ja ähnlich. Kriege haben immer eine Vorgeschichte und Kriege haben Folgen. Folgen, die oft über Generationen andauern, Folgen, die oft über Jahrzehnte andauern. Wir sehen das ja auch ganz genau bei 1945. Graz zum Beispiel ist als letzte Landeshauptstadt befreit worden. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai ist kampflos übergeben worden. Man sieht in dem Zusammenhang auch, wie schwierig es war, aus der Situation heraus vorauszusehen, was passieren wird. Denn die Grazer Bevölkerung hatte großteils mit einer Befreiung durch die britische Armee gerechnet und als sie in der Nacht entweder durch das Pferdegeklapper aufgewacht sind oder in der Früh aus dem Fenster geschaut haben, haben sie plötzlich die Rote Armee in den Straßen von Graz gesehen. Ein Zeitzeuge hat vor kurzem in einem Interview erwähnt, die Rote Armee war da, der Krieg war aus und die Welt war eine komplett andere. Und es beginnt hier diese Übergangsphase, wo für viele Menschen auch nicht vorhersehbar ist, wie geht das Ganze überhaupt weiter. Aber natürlich die große Zeitenwende war der 8. Mai 1945 mit dem offiziellen Kriegsende.
Herr Germann, Sie als Zeithistoriker, wie sehen Sie, was bedeutete denn vor 80 Jahren Kriegsende?
Ja, das Kriegsende in Europa am 8. Mai 1945 war letztlich die Folge einer Reihe von Rückzügen der deutschen Streitkräfte und die militärische Niederlage der Wehrmacht begann bereits im Winter 1941-42 vor den Toren Moskaus, als deutsche Verbände von einer sowjetischen Gegenoffensive überrascht wurden und den Großteil ihres schweren Geräts, also das ist LKWs, Artillerie und so weiter, verlor. Das ist natürlich ein ständiges militärische Wabronkoperationen der deutschen Führung kombiniert mit fehlender Schwerpunktbildung. 1941 wollte Berlin die Ukraine und Moskau einnehmen. 1942 wollte man Stalingrad und das kaukasische Öl erreichen. Das führte letztlich zum existenziellen, materiellen und personellen Ressourcenverlusten auf deutscher Seite. Und Mitte 1943 spätestens beginnt der militärische Gesamtkontext zu wanken. Im Mai 1943 kapitulierte das deutsche Afrikakorps. Bereits 2 Monate später landeten alliierte Soldaten auf Sizilien und nochmals 2 Monate später, jetzt sind wir schon im September 1943, landeten Alliierte auf dem italienischen Festland. Dadurch tat sich für das Deutsche Reich, das ist ja wesentlich, in Europa eine zweite Front auf. Aber auch an der Front zur Sowjetunion misslangen 1943 die militärischen Rückzüge auf und hinter dem Dnipro. Paradoxerweise war das Deutsche Reich in der Sowjetunion auf Zwangsarbeit von sowjetischen Einwohnern und Kriegsgefangenen, also jene Personen, die man 1941 als sogenannte jüdisch-bolschewistische Untermenschen noch millionenfach verhungern ließ, angewiesen, damit sich die Wehrmacht 1942 überhaupt noch im Land halten hat können. Diese Zwangsarbeit musste beispielsweise im Rahmen der Straßeninstandhaltung, Schneeräumung, Stellungsbau oder in der Landwirtschaft geleistet werden. Ab dem nicht mehr abreißenden deutschen Rückzug im Spätsommer 1943 wurden Millionen Sowjetbürger dann als Zwangsarbeiter in das Deutsche Reich deportiert, um sie der deutschen Rüstungsindustrie zuzuführen und vice versa der Sowjetunion als Arbeitskräfte dauerhaft zu entziehen. Aber auch beispielsweise Produktionsanlagen und Ernteprodukte wurden aus den besetzten Gebieten in das Reich abtransportiert.
Und was passierte auf deutschem Boden?
Was durch fehlende deutsche Logistik nicht bewegt werden konnte, war zur Zerstörung vorgesehen. Diese geplanten und fallweise auch umgesetzten Zerstörungen von ganzen Landstrichen, also verbrannte Erde im totalen Krieg, waren von ihrer Dimension so angelegt, dass ihre Auswirkungen bis weit nach Kriegsende wirkten. Radikalisierung der Kriegsführung durch das NS-Regime richtete sich aber auch zunehmend gegen die eigenen Soldaten. Die deutsche Kriegsgerichtsbarkeit macht immer häufiger Gebrauch von Todesurteilen, gerade wenn es sich um Entziehungsdelikte wie Fahnenflucht handelte. Der verbrecherische Charakter des NS-Regimes, der nun auf die eigenen Soldaten zurückfällt, lässt sich gut mit einem Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg ausmessen.
Wie kann man hier Vergleiche anstellen?
Im Zweiten Weltkrieg fällte die deutsche Militärjustiz etwa 30.000 Todesurteile, von denen 20.000 auch vollstreckt wurden. Im Ersten Weltkrieg, gut, der hatte 1,5 Jahre kürzer gedauert und es wurden noch weniger Soldaten eingezogen, sprach die deutsche kaiserliche Militärjustiz nur, unter Anführungszeichen, 150 Todesurteile aus, von denen 48 tatsächlich vollstreckt wurde. Aber kehren wir in den Prozess der militärischen Rückzüge der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg zurück. Das Jahr 1944 machte das deutsche militärische Scheitern offensichtlich. Die Landung der Westalliierten in Frankreich oder ziemlich zeitgleich der Zusammenbruch der deutschen Heeresgruppe Mitte im Sommer 1944 an der Front zur Sowjetunion, welche gemessen an den deutschen Verlustzahlen Stalingrad bei Weitem übertraf. Am Ende dieser Operationen standen die sowjetischen Angriffsspitzen mittlerweile an den ostpreußischen Grenzen. Im Zuge dieser Niederlagen lösten sich die bis dahin mit dem Deutschen Reich verbündeten Staaten und wechselten die Fronten, was die Situation nur noch weiter prekär werden ließ. Bereits im September 1943 fiel Italien ab, im August und im September 1944 waren es Rumänien, Finnland und Bulgarien, welche die Seiten wechselten. Ungarn wiederum wurde bereits im März 1944 von deutschen Streitkräften besetzt. Damit gelangte tragischerweise die letzte intakte jüdische Gemeinde nunmehr unter deutsche Herrschaft. Etwa 750.000 ungarische Juden blieben bis zum Frühjahr 1944 weitgehend von Deportation verschont. 1944 wurde nun auch die ungarische jüdische Gemeinde von SS-Dienststellen in die Todeslager deportiert und die Nationalsozialisten schlossen einen weißen Fleck bei ihrer Vernichtung der europäischen Juden. Die Führungskader des verbrecherischen NS-Regimes machten sich keine Illusionen über ihr persönliches Schicksal im Fall eines verlorenen Kriegs. Aus dieser unter Anführungszeichen inneren Logik heraus kann es dann auch nicht verwundern, dass bis zur letzten Patrone, dass sie kämpfen haben lassen, gewissermaßen ein Krieg bis 5 nach 12.
Und was geschah, um bei der Formulierung zu bleiben, jetzt konkret 5 vor 12?
Adolf Hitler wartete in Berlin bis zur allerletzten Stunde, bevor er sich seiner Verantwortung durch Suizid Ende April 1945 entzog. Großbritannien, USA und die Sowjetunion hatten sich bereits vor geraumer Zeit darauf verständigt, dass das Deutsche Reich bedingungslos kapitulieren müsse, damit ein klares Zeichen der totalen militärischen deutschen Niederlage gesetzt wird. Die Alliierten wollten eine Mythenbildung wie im Ersten Weltkrieg, Stichwort Dolchstoßlegende, ausschließen. Also die im Feld unbesiegte kaiserliche Armee, die durch einen Dolchstoß aus der Heimat zum Opfer gefallen sein soll. 1918-19 gelang es der deutschen obersten Heeresleitung, ihr eigenes militärisches Versagen den Politikern der neu gegründeten Deutschen Republik in die Schuhe zu schieben. Im Mai 1945 waren es dann drei höchste deutsche Offiziere, Wilhelm Keitel als bekanntester, die in Vollmacht und im Namen des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht die Kapitulationsurkunde in Berlin, Karlshorst unterzeichneten. Und damit schwiegen die Waffen mit 8. Mai 1945, 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und es war ein formeller Schlussstrich auf dem europäischen Kriegsschauplatz gezogen.
Aber wir sehen, der 8. Mai 1945 ist ein Punkt. In Wahrheit aber ist das Kriegsende auch damals ein sehr langer Prozess gewesen, auch auf sehr großem Raum. Herr Direktor, wie ist denn das Kriegsende im österreichischen Raum konkret abgelaufen?
Sprechen wir auch hier von Kriegsende im österreichischen, also im Alpenraum im Wesentlichen. Auch da haben wir eine Phase. Kriegsende wäre dann festgemacht auch an der Rückkehr der Kampfhandlungen in diesen Raum. Das ist tatsächlich auch schon seit 1943 der Fall, wenn wir den Bombenkrieg ins Kalkül ziehen, wo es die ersten Angriffe darauf in der Neustadt gab. Sprechen wir aber von den Kämpfen am Boden, dann ist es Ende März 1945, konkret am 29. März 1945, als bei Kloster Marienberg sowjetische Truppen die Grenze, heutige Grenze Ungarns, zum Burgenland hin überschritten haben. Es gab dann im Osten des heutigen Österreichs schwere Kämpfe, die haben sich relativ rasch nach Norden hinauf verlagert, also Richtung in der Neustadt und dann Anfang April auch auf den Raum Wien. Da waren dann die Kämpfe sehr, sehr schwere, auch in der Stadt selbst, die sich bis zum 13. April gezogen haben, auch mit schweren Zerstörungen, bis sich dann auch die deutschen Truppen entlang der Donau weiter zurückgezogen haben Richtung Westen. Sprechen wir von den Kampfhandlungen im Westen, dann sind wir bei Ende April, Anfang Mai, als amerikanische und auch französische Truppen aus dem bayerischen Raum in den Raum des heutigen Österreichs vorgedrungen sind, beziehungsweise im Süden dann, und da sind wir aber wirklich ganz konkret schon an den letzten Kriegstagen, auch britische Truppen im Raum Kärnten oder Truppen von Tito, Jugoslawien, die dann im Süden der Steiermark vorgedrungen sind. Das macht uns dieses Kriegsende auf. Wie können wir uns das vorstellen letztlich? Es fluten also Millionen Soldaten in allen Bereichen in das Innere des Alpenlandes im Wesentlichen und ziehen sich zurück. Große Verbände, nicht nur deutsche, sondern es ist auch der Kern von noch existenten Truppen der ungarischen Armee, die sich hier zurückzieht. Und die entlang der Rückzugsrouten natürlich auch durchaus auch alles in Schutt und Asche legen. Also das, was wir erleben in diesen Kriegstagen und diesen letzten Kriegstagen und Wochen, sind nicht nur die Rückzüge, sondern es ist natürlich auch der Zerfall des NS-Regimes und der nationalsozialistischen Herrschaft, die sich aber ganz spezifisch ausdrückt, nämlich in einer Form der Explosion von Gewalt. Mit den Rückzügen gehen natürlich auch die Räumung von Gefängnissen einher, gehen die Räumung von Lagern einher, geht ein Teil des Holocausts, der sich zu Kriegsende besonders scharf entwickelt hat, nämlich unter anderem den ungarischen Raum betreffend. Also wir haben ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter, die also in den letzten Kriegstagen noch zu Schanzarbeiten eingesetzt werden, auch mit dem Ziel des nationalsozialistischen Regimes, in irgendeiner Art und Weise die Rote Armee aufzuhalten, mussten also ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen Schanzarbeiten errichten. Als sich die Rote Armee aber nähert, werden diese Menschen in Todesmärschen in Richtung Konzentrationslager Mauthausen getrieben. Wir sprechen hier auch vom Holocaust vor der Haustür. Das heißt, hier verlagert sich das Geschehen, Holocaust, auch die Ermordung von Menschen aus den Lagern heraus in die Öffentlichkeit, in die Dörfer, auf die Straßen ist sichtbar und auch die Tätergruppe wird wesentlich heterogener. Das heißt, auch die Zivilbevölkerung ist in das dann eingebunden. Und wir haben dann Massaker entlang des gesamten Weges bis zum Konzentrationslager. Und das geht tatsächlich bis zum allerletzten Tag. und wird auch bis zum allerletzten Tag und sogar über das Kriegsende hinaus, es gibt aber auch Fälle, wo das nach dem Kriegsende noch geschieht, fortgesetzt. Vielleicht konkret, letzte Kriegstage auch in der Wahrnehmung, auch hier ist das Heeresgeschichtliche Museum bis zu einem gewissen Grad betroffen. Das Arsenal in Wien selbst war Teil der Frontlinie zwischen Hauptbahnhof und Arsenal. Hier haben sich deutsche Truppen verschanzt gehabt, die versucht haben, Richtung Süden die vordringende Rote Armee aufzuhalten, die in der Zwischenzeit allerdings über Wienerwald bereits Umgehungen durchgeführt hat. Und es kam zu sehr schweren Kämpfen, auch noch mit hunderten Toten im Bereich Hauptbahnhof und Arsenal. Die Spuren dieser Kämpfe sieht man im Arsenal und rund um das Heeresgeschichtliche Museum bis zum heutigen Tage.
Wie kann man ansonsten festmachen, was bleibt vom Krieg, was bleibt von einem Krieg überhaupt übrig?
Also die Spuren dieses Krieges sind tatsächlich bis heute sichtbar. Ich habe das anhand des Arsenals kurz aufgezählt. Das sind auch die Wunden, die in dieser Zeit gerissen werden. Das sind Wunden, die bis heute offen sind und die bis heute spürbar sind. Es sind einerseits die Massaker, es ist diese Explosion von Gewalt zu Kriegsende, die eine Zahl erreicht, vor allem an Ermordungen und Verbrechen, die alles andere davor im Wesentlichen, vor allem im österreichischen Raum, auch überschattet. Also diese Explosion und vielleicht auch die Frage, warum wurde bis zur allerletzten Sekunde gemordet, ist eine Frage, die uns bis heute natürlich bewegt. In weiterer Folge natürlich, was entsteht in dieser Zeit? Das heißt, wir haben hier mit dem Vordringen, mit dieser Feuerwalze der Front im Wesentlichen entstehen natürlich auch Fluchtbewegungen. Menschen, die also quasi vor sich hergetrieben werden, Menschen, die abtransportiert werden, führen auch dazu, dass es in den Familien und in den Erinnerungen der Menschen natürlich genau diese Zeitphase besonders stark präsent ist. Und wir haben natürlich die Spuren, auch, sage ich mal, was Zerstörungen betrifft, sehen wir bis heute. Vielleicht ein Symbol dieses Kriegsendes ist der brennende Stephansdom in dieser Zeit. Da gab es lang den Mythos, dass der Stephansdom während eines Bombardements oder auch während der schweren Kämpfe in Wien in Brand geraten wäre. Wir wissen heute, es ist nicht so gewesen. Tatsächlich waren es Plünderer und Brandstifter, die das in Brand gesetzt haben und keine Feuerwehr war mehr hier, die das löschen konnte, weil die war zu diesem Zeitpunkt großteils bereits Richtung Konzentrationslager Mauthausen abgezogen, wo sie dann die SS-Wachen ersetzt hat. Also das heißt, all das sind Spuren, die wir haben. Wir befassen uns bis heute damit und vielleicht auch da ein Beispiel aus dem Heeresgeschichtlichen Museum. Das, was noch immer bleibt, auch als offene Wunde, sind natürlich die Menschen, die vom Nationalsozialismus vertrieben worden sind, die emigrieren mussten und damit in Verbindung unter anderem auch Kunstraub. Also die Frage der Restitution, der Rückgabe von geraubten Kunstgütern beschäftigt uns auch bis heute. Und das sind alles Elemente, die tatsächlich geblieben sind und die es so notwendig machen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Also gerade auch, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder an das Arsenal denken, ja, gibt es tatsächlich auch noch Gebäude, die noch in einem Zustand von 1945 sind, die diese Zerstörungen noch zeigen. Das ist die letzte Kriegsruine Wiens, wenn man so will. Wir finden auch noch, wenn wir genau schauen, Überreste des Bombenkriegers. Also das heißt Leuchtinschriften, die noch auf die Luftschutzräume hinweisen. Wir finden aber tragischerweise nach wie vor auch dort, wo gekämpft wurde oder dort, wo gemordet wurde, immer noch sterbliche Überreste der Opfer. Auch das ist natürlich noch immer ein Thema und ist auch 80 Jahre danach noch immer aktuell.
Was gibt es vielleicht auch für kuriose Objekte, die an diese Zeit erinnern?
Ja, also wenn wir uns natürlich die Frage stellen, was bleibt vom Krieg, dann ist das natürlich auch bei Alltagsgegenständen der Fall. Man muss sich einfach vorstellen, dass natürlich im Krieg Millionen an Objekten produziert worden sind, sei es Stahlhelme, sei es Waffen, sei es Uniformen, die natürlich im Krieg verwendet worden sind und die mit Kriegsende mit einem Mal natürlich vorhanden sind und die natürlich nicht verschwinden, sondern die dann, und es hat Not geherrscht, unmittelbar nach Kriegsende auch weiterverwendet worden sind. Das sind dann Objekte, die durchaus auch in Museen landen, wie unter anderem im Heeresgeschichtlichen Museum, wo wir zum Beispiel aus Tarnkleidung heraus Anzüge für Kinder sehen oder aus Fallschirmseide unter anderem Brautkleider. Also man hat das alles irgendwie genutzt, was vorhanden war. Allerdings natürlich auch mit ordentlich Dramatik. Wir kennen das aus Kriegsregionen und so war es damals natürlich auch. Natürlich ist auch Munition und Blindgänger sind vorhanden und wir haben natürlich gar nicht wenig Opfer, vor allem auch unter Kindern, die nach Kriegsende diesen Überresten an Waffen noch zum Opfer fallen.
Frau Stelzel-Marx, was passiert denn in der Gesellschaft in dieser Zeit?
In der Gesellschaft ist das eine ganz, eine große Umbruchszeit. Das ist auch eine Zeit, die jede Familie betrifft. Nationalsozialismus ist Familiengeschichte. Das spielt wirklich so in die Kernzelle der Gesellschaft hinein. Man muss sich auch vorstellen, das ist eine Zeit, wo die Männer vielfach noch an der Front sind, in Kriegsgefangenschaft sind, gefallen sind, ermordet sind. Das heißt, viele der Kinder wachsen auch als eine vaterlose Generation auf, zumindest in den ersten Nachkriegsjahren, teilweise aber auch darüber hinaus. Wir haben jetzt im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten die Ausstellung Kinder des Krieges aufwachsen zwischen 1938 und 1955, also die Phase vom Anschluss Österreichs, die Phase des Zweiten Weltkrieges, das Kriegsende und die zehnjährige Besatzungszeit bis 1955, wo aus der Perspektive von Kindern und über Kinder diese Extremsituation von Kriegsende und Besatzungszeit dargestellt wird. Und da sieht man auch diese ganz vielen Herausforderungen, die sich für die damalige Gesellschaft stellen. Das sind auch einfach Dinge des Überlebens. 1945 herrschte vor allem in den großen Städten Hunger. Karl Renner schrieb, Österreich steht vor einer Katastrophe des Hungers und der Seuchen. Die Rote Armee hat zum 1. Mai Wien insbesondere eine Lebensmittelspende gewährt, die als Erbsenspende oder Stalinspende in die Geschichte eingegangen ist. Die Österreicher haben dann daraufhin gedichtet, Land der Erbsen, Land der Bohnen, Land der vier alliierten Zonen, als dann das Zonenabkommen abgeschlossen war und als die Zoneneinteilung dann auch über die Bühne gegangen ist. Das heißt, Hunger war ein ganz großes Thema, auch der Wohnraum. Wir haben schon angesprochen, der Luftkrieg, der nicht nur Industrieanlagen, Infrastruktur getroffen hat, sondern auch hier wieder in den großen Städten, aber auch in den Industriegebieten privaten Wohnraum zerstört hat. Und man kann generell sagen, Österreich war zu diesem Zeitpunkt ein überlaufenes Land. Die vielen DPs, die befreiten Zwangsarbeiter, die befreiten Kriegsgefangenen, die Volksdeutschen unter Anführungszeichen, die während des Krieges im Zuge von Heim ins Reich auch nach Österreich in die Ostmark gekommen sind oder die zu Kriegsende vertrieben werden und auch hier nach Österreich kommen. Wir führen am Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung gemeinsam mit der Universität Graz hier ein großes FWF-Projekt durch mit dem Titel Encampment, wo es um diese Lagerstrukturen in der Nachkriegszeit in der sowjetischen Besatzungszone geht und wo man sieht, es hat wirklich praktisch einen Archipel an den unterschiedlichsten Lagereinrichtungen gegeben. Also Österreich als ein überlaufenes Land. Gleichzeitig herrscht eine Omnipräsenz der Besatzungsmächte, insbesondere in der sowjetischen Besatzungszone. Die Rote Armee ist 1945 mit 400.000 sowjetischen Soldaten nach Ostösterreich gekommen. Immer mehr als alle drei westlichen alliierten Armeen zusammen. Und diese Besatzungssoldaten haben einerseits versucht, auch eine Ordnung in das Nachkriegssystem hineinzubringen, haben Kommandanturen gebildet, sofort die unterschiedlichsten Befehle herausgegeben. Aber sie sind auch ganz stark in das private Leben eingedrungen, etwa durch Einquartierungen, etwa auch durch Plünderungen und natürlich dieses ganz, ganz dramatische Thema der sexualisierten Gewalt, der Vergewaltigungen. Etwas, was es in allen Besatzungszonen gegeben hat, aber in der sowjetischen Besatzungszone ganz besonders aus unterschiedlichen Gründen. Und auch hier ist es etwas, was wiederum Kinder besonders betroffen hat, die das zum Teil auch selbst mit ansehen mussten. Jugendliche Mädchen wurden auch selbst Opfer von Gewalt. Und es sind aus dieser gesamten Bandbreite an Beziehungen, auf der einen Seite Vergewaltigungen, dann aber auch kurze Flirts, Besatzungssoldaten waren ja dann auch durchaus attraktiv aus unterschiedlichen Gründen, bis hin zur großen Liebe des Lebens sind in allen vier Besatzungszonen sogenannte Besatzungskinder auf die Welt gekommen, die in vielen Fällen diskriminiert worden sind, gemeinsam mit ihren Müttern, die vielfach jahrzehntelang von einer Mauer des Schweigens umgeben waren und die vielfach auch heute noch auf der Suche nach ihren Wurzeln väterlicherseits sind. Also auch hier sieht man eine Folge von Krieg und Besatzung, die über die Jahrzehnte anhält, inzwischen 8 Jahrzehnte, und eine Folge, die natürlich auch an die nächste Generation oder an die übernächste Generation weitergegeben wird. Wir haben auch andere Themen, die sofort in die Gesellschaft hineinspielen. Das ist etwa das Thema der Entnazifizierung. Etwas, was sich auch über Jahrzehnte im Endeffekt gezogen hat. Wir haben jetzt gerade gemeinsam mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und Mauthausen Memorial für das Innenministerium dieses Forschungsprojekt durchführen können. Hitlers Exekutive, die österreichische Polizei im Nationalsozialismus, wo wir zum ersten Mal die Gelegenheit hatten, zu den Akten im Innenministerium und in den Landespolizeidirektionen, zu den Personalakten auch einen Zutritt zu bekommen, wo eine Publikation herausgebracht worden ist als Ergebnis, und eine Wanderausstellung, die jetzt durch alle Bundesländer wandert. Und hier war ein großes Thema die Frage der Handlungsspielräume. Also welche Handlungsspielräume hat man sich auch genommen als Polizist in der Extremsituation des Zweiten Weltkrieges, dieses totalitären Krieges? Aber ein großes Thema ist dann auch die Frage des Umgangs danach, der Entnazifizierung. Und hier sehen wir, dass nur ein ganz kleiner Teil wirklich vor ein Gericht gestellt worden ist und verurteilt worden ist, zum Teil auch vor ein sowjetisches Militärgericht in Baden bei Wien mit zum Teil ganz harten Strafen bis hin zur Todesstrafe. Und dass die Entnazifizierung vor allem dann ab 1947 immer laxer und laxer geworden ist. Etwas, was in allen Bereichen gegeben hat, auch bei den Lehrern, bei den Ärzten, auch in der Gerichtsbarkeit. Wir machen jetzt gemeinsam mit dem Oberlandesgericht in Graz eine Konferenz, wo es darum geht, zu schauen, wie hat die Gerichtsbarkeit gemeinsam mit in dieser ersten Phase der Demokratisierung, in dieser jungen Zweiten Republik wieder begonnen zu funktionieren, und diese große Herausforderung der Frage, wie geht man um mit den belasteten oder minder belasteten Richtern. Aber das war ja etwas, was bis in die untersten Stufen praktisch des Personals gegangen ist. Und auch hier sehen wir, dass es so ganz große Alltagsherausforderungen gegeben hat. Zum Beispiel ein Dokument, wo im Sommer 1945 die britische Besatzungsmacht vom Oberlandesgericht in Graz Schreibmaschinen haben möchte. Und dann kommt ein Schreiben des Präsidenten, der sagt, wir haben eigentlich keine Schreibmaschinen mehr, die sind alle geplündert worden, und die verbliebenen 2, die brauchen wir einfach, damit wir den Betrieb einigermaßen aufrechterhalten können. Also man sieht ganz große Herausforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen, und gleichzeitig ist aber auch so dieser Versuch da, und das ist der große Unterschied zu 1918, wo man nicht geglaubt hat, dass Österreich allein überlebensfähig ist. 1945, als man schon die Erfahrung des Krieges, des Anschlusses, dieses totalitären Systems hinter sich hat, weiß man, jetzt muss die Zweite Republik das allein schaffen, und das ist die Geburtsstunde auch für die Herausbildung dieser österreichischen Identität. Und 1955 mit dem Abschluss des Staatsvertrags und mit dem Abzug aller Besatzungstruppen wurde hier ein wesentlicher Schritt auch für die österreichische Identität gesetzt und dieses Gefühl, dass man stolz sein kann auf Österreich, auf die Zweite Republik.
Wie geht man heute mit der Opferthese um?
Also eines der Erzählungen, die Österreich sich aufgebaut hat, auch um dann eine eigene Identität zu schaffen, war natürlich die Frage, danach war Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus. Das ist eine Lebenslüge, die Österreich sich aufgebaut hat, die in den 1990er Jahren dann relativ dramatisch auch zerplatzt ist, die aber natürlich einen langen Nachhall hat, ja, und die dazu geführt hat, dass sich auch die Forschung ganz intensiv damit auseinandergesetzt hat, und dass das natürlich schon auch noch ein Thema ist, das in der Betrachtung des Nationalsozialismus immer noch entscheidend ist. Das heißt, wir sind ja natürlich etliche Schritte weiter, weil es soll immer noch zeigen, es ist nicht abgeschlossene Geschichte, auch nach 80 Jahren nicht. Es ist nicht nur ein Thema der Forschung, es ist ein tief gesellschaftlich verankertes Thema, das immer noch wichtig ist, dass wir es ganz, ganz stark betonen.
Wir haben jetzt schon so viele Aspekte dieser damaligen Monate und Jahre besprochen. Herr Germann, welche Schlüsse kann man denn aus der Erinnerung an damals für heute ziehen?
Angriffskriege in Europa sind gerade heute wieder ein Mittel politischen Handelns geworden. Deshalb ist es für die Bevölkerung der westlichen demokratischen Staaten sehr zentral, die Wichtigkeit einer wehrfähigen und wehrwilligen Armee aus der Mitte der Gesellschaft, also in Österreich das Bundesheer, zu erkennen. Wenn Generalstäbe aggressiver Staaten einen militärischen Überfall auf ein Land als militärisch günstig beurteilen, das Risiko als vertretbar einschätzen, werden sie in den Krieg ziehen. So haben wir nicht nur im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gesehen, sondern das gilt gerade jetzt. Und je länger man einen Aggressor ungehindert gewähren lässt, desto größer ist das Unheil, das sich zusammenbraut. Eine wehrfähige Armee, da treffen sich die Verantwortung der Politik nach ausreichender budgetärer Mittelzuteilung und eine wehrwillige Bevölkerung als Conditio sine qua non, hat nicht nur die Aufgabe, die Staatsgrenzen nach außen zu schützen, nein, Ziel der militärischen Landesverteidigung ist es auch, die verfassungsmäßigen Einrichtungen des Staates, deren Handlungsfähigkeit und damit die Grundlage der demokratischen Freiheiten der Bevölkerung zu sichern. Der Bestand demokratischer Verhältnisse hängt auch somit von einer ernsthaften militärischen Landesverteidigung ab, die verhindert, dass ein Aggressor das eigene Staatsgebiet besetzt und ein totalitäres, demokratiefeindliches Regime mit Gewalt installiert. Frieden und Demokratie haben so auch ihren Preis.
Frau Stelzel-Marx, wie sehen Sie das? Was kann man aus damals für heute lernen?
Das ist immer so die große Frage, was lernen wir aus der Geschichte? Lernen wir überhaupt was aus der Geschichte, gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, wo mir selbst vorkommt, Themen, die ich über 3 Jahrzehnte lang aus der Retrospektive heraus erforscht habe, finden gerade aktuell statt. Vieles wiederholt sich beinahe, die Erfahrungen von Krieg, von Flucht und alles, was damit verbunden ist, auch dieses besonders tragische Thema von Kindern des Krieges. Also hier entsteht eine neue Generation von Kindern des Krieges, auch das Thema der verschleppten Kinder, der gestohlenen Kinder, was wir im Zweiten Weltkrieg hatten und was auch jetzt gerade wieder tragischerweise passiert. Was lernen wir? Ich denke mir, das Wesentliche ist, dass wir Themen wie Demokratie, wie Menschenwürde, wie Meinungsfreiheit, wie Achtsamkeit, wie Sensibilität auch neuen Medien gegenüber als Mittel der Meinungsprägung, der Propaganda, dass wir hier ganz bewusst und sensibel damit umgehen müssen und dies als Werte wirklich hochhalten müssen und dafür kämpfen müssen.
Herr Direktor Hoffmann, welche Schlüsse ziehen Sie aus der Betrachtung der Zeit um 1945 für heute?
Ja, betrachten wir noch einmal den 8. Mai 1945 und überlegen uns, was waren die unmittelbaren Folgen danach, dann sehen wir, dass die Menschheit versucht hat zu lernen in dieser Zeit, auch aus der Erfahrung von 2 Weltkriegen, gerade in Europa. Und das, was geschehen ist, ist unmittelbar danach, ist natürlich bemerkenswert. Das heißt, die Aktivierung des Völkerrechts, auch des Kriegsvölkerrechts, eine Folge dessen war zum Beispiel, dass Angriffskriege dann tatsächlich als Kriegsverbrechen deklariert worden sind. Etwas, was wir jetzt gerade beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ja wieder als Thema haben. Menschenrechte wurden stärker aktiviert. Wir sehen, dass Europa zusammengewachsen ist. Auch das Friedensprojekt der Europäischen Union ist eine unmittelbare Folge aus den Erfahrungen dieser beiden Weltkriege. Dass wir begonnen haben, genau im österreichischen Kontext auch den Wert der Demokratie zu erkennen. Durchaus in Abgrenzung gegen den Nationalsozialismus, gegen Diktaturen. Und diesen Wert der Demokratie, der dann so hochgehalten worden ist, genau in der Zeit danach, das, was Österreich auch lernen musste über mehrere Wege, hat dazu geführt, dass Österreich das geworden ist, was es heute ist. Heute, 80 Jahre danach, müssen wir sagen, und wenn wir in die Welt schauen, dass all das, was sich die Menschheit als Errungenschaft erarbeitet hat, das Lernen aus 2 Weltkriegen und vor allem das Lernen aus diesem Zivilisationsbruch, Nationalsozialismus und Holocaust, dass das aktuell wieder verloren geht. Dass wir diesen Wert vielleicht nicht mehr allzu hoch einschätzen oder dass wir das verlernen, dass Generationen das verlernt haben. Und das ist, glaube ich, ganz ein wesentliches Thema, dass wir wieder darüber sprechen, dass wir Demokratie als Wert der Gesellschaft hochhalten, dass wir auch verstehen, dass wir demokratische Werte verteidigen müssen, dass wir auch sehen, wie wichtig ein zusammengewachsenes Europa ist, dass Kriegsvölkerrecht, Völkerrecht und die Menschenrechte ganz entscheidend sind und dass man auch sehr entschlossen dafür auftritt. All das sind Dinge, die jetzt 80 Jahre danach und gerade in einem Gedenkjahr vielleicht hochgehalten werden müssten und wieder gestärkt werden müssten.
Was macht das Heeresgeschichtliche Museum nun zum Kriegsende?
Das Heeresgeschichtliche Museum geht in dieses Gedenkjahr 2025 unter unterschiedlichen Vorzeichen. Das Museum selbst ist in einem Modernisierungsprozess. Es hat seine Forschung aktiviert. Wir veranstalten unter anderem Konferenzen, wo wir einen Austausch internationale Forscherinnen und Forscher genau zum Thema Kriegsende 1945 auch forcieren, auch um Lehren zu ziehen oder vielleicht auch Informationen zusammenzutragen und das auch durchaus mit den Fragen der Gegenwart in Verbindung zu bringen. Wir bereiten aktuell eine Ausstellung vor, die sich auch mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts befasst. Wir intensivieren auch Bildungsarbeit. Wir arbeiten hier ganz eng mit dem österreichischen Bundesheer zusammen und mit dem Mauthausen Memorial, wo es unter anderem auch um die Stärkung demokratischer Identität geht, auch Vermittlung der Geschichte Nationalsozialismus, um zu verstehen, was sind so die Facetten einer Diktatur, eines Systems wie des Nationalsozialismus und inwiefern kann eine Gesellschaft, eine demokratische hier resilienter werden. Das ist natürlich ein Thema, das auch das österreichische Bundesheer ganz stark betrifft und wo das österreichische Bundesheer auch im Sinne einer geistigen Landesverteidigung hier ganz, ganz stark mitwirkt, also an der Stärkung von demokratischen Einrichtungen. Und wir arbeiten an Forschungsprojekten und vernetzen uns ganz eng mit anderen Forschungsinstitutionen, Universitäten und anderen Museen.
Auf das die Menschen auch bei Ihnen im Museum auf die Zeit 1945 und das Kriegsende zurückblicken können. Ich danke Ihnen allen dreien ganz, ganz herzlich fürs Kommen und für die interessanten Ausführungen.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Vielen Dank. Wiedersehen.
Das war der Pressepodcast zum Thema 80 Jahre Kriegsende. Wie enden Kriege überhaupt? Vielen Dank fürs Zuhören.